Deutschlandfunk, Europa heute.
Es ist ziemlich genau 10 Jahre her. Am 1. Juli 2013 wurde Kroatien Mitglied der Europäischen Union. Und viele Menschen, wie diese beiden Männer in Zagreb, die freuten sich damals über den Beitritt.
Ich hoffe, dass es neue Möglichkeiten gibt. Freie Grenzen. Und mehr Jobs. Wir brauchen Zeit, um uns an die Europäische Union zu gewöhnen. Das wird viel Arbeit sein. Wir erwarten viel mehr Disziplin, viel mehr Ordnung, mehr als wir jetzt haben. Ich glaube, dass Kroatien eine große Zukunft bevorsteht.
Solche Beitrittsemotionen gab es seitdem nicht mehr, einfach weil kein Staat mehr beigetreten ist. Dabei gibt es einige Kandidaten. Dazu gehören die Ukraine, Moldau und Bosnien-Herzegowina. Mit Ländern wie Albanien, Nordmazedonien oder Montenegro wurden sogar schon Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Aber je näher eine Erweiterung der EU rückt, desto eher stellen sich auch Fragen, und zwar, wie kann die Union gewährleisten, dass sie funktionsfähig bleibt und wie aufnahmefähig ist die Union eigentlich gerade? Darüber sprechen heute die zuständigen EU-Minister in Stockholm und wir können darüber sprechen mit Lynn Selle. Sie ist Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, ein Verein, der unter anderem die europäische Integration fördert und getragen wird von mehreren Interessengruppen aus Wirtschaft und Gesellschaft. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Rother.
Frau Selle, ist die EU aktuell aufnahmefähig?
Ja, also man kann die Frage vielleicht auch umdrehen. Ich glaube, die EU ist heute schon mit 27 Mitgliedstaaten eingeschränkt, handlungsfähig oder hat auf jeden Fall oder ist reformbedürftig. Insofern kann man sagen, wenn wir dann 33 Mitgliedstaaten sind, ändert sich nicht so viel. Aber natürlich muss klar sein, dass, wenn sich die EU erweitert, es nochmal eine ganz neue Dringlichkeit für Reformen gibt, die wir eigentlich auch jetzt schon benötigen. Aber natürlich, je mehr Mitgliedstaaten mit um den Tisch sitzen, umso wichtiger wird es auch, beispielsweise Entscheidungsprozesse anzupassen.
Also Reformen, das haben Sie jetzt ein, zwei Mal erwähnt, das scheint wichtig zu sein, um die Beitrittsfähigkeit zumindest zu verbessern. Was sind denn hier aus Ihrer Sicht die dringendsten oder drängendsten Bereiche?
Also einen habe ich gerade schon genannt, das sind vor allem die Entscheidungswege. Also wir sehen, dass natürlich wir immer noch in einigen zentralen Politikbereichen mit Einstimmigkeit entscheiden. Das ist jetzt schon, Stichwort Sanktionen gegen Russland, immer wieder problematisch. Und das wird natürlich immer problematischer, je mehr Länder mit um den Tisch sitzen. Und ein zweites großes Thema ist sicherlich auch der EU-Haushalt, der jetzt schon natürlich sehr stark durch Agrarsubventionen oder Agrarzahlungen, auch durch Kohäsionsmittel geprägt ist. Und beispielsweise, wenn die Ukraine jetzt Mitglied würde, dass die Mittel, die im EU-Haushalt zur Verfügung stehen, eigentlich fast komplett von der Ukraine aufgenommen werden würden, weil es einfach ein großes Agrarland ist und ein sehr armes Land. Und da muss man sich schon sehr grundsätzlich überlegen, was man mit dem europäischen Geld erreichen kann und will, wenn dann letztlich Ukraine, Moldau und die Westbalkanstaaten beitreten.
Das Abstimmungsprinzip haben Sie gerade erwähnt, die Finanzen. Bleiben wir mal eben beim Thema Abstimmungen. Es wird ja schon länger darüber diskutiert, zum Beispiel in der Außenpolitik, das Einstimmigkeitsprinzip zu verlassen und umzubauen zum Mehrheitsprinzip. Seit Jahren reden wir darüber, es passiert gefühlt nichts. Sehen Sie Chancen, dass man da sich rantraut und auch was ändern kann?
Also ich sehe schon, dass es mehr Diskussionen gibt, jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine, dass nochmal sozusagen diese geopolitische Dringlichkeit da ist. Aber ich glaube, man wird sicherlich Brücken bauen müssen. Also dass man nicht sagt, okay, wir führen jetzt eine normale, also die normalen Entscheidungswege ein, also qualifizierte Mehrheitsentscheidungen. Vielleicht reicht es auch, dass man sagt, beispielsweise, es gibt nur 3 Staaten, die ein Veto herbeiführen können. Also dass man einfach die Hürde ein bisschen höher hängt, aber gleichzeitig auch den Staaten, die ein sehr großes Souveränitätsbewusstsein haben, sag ich mal, denen auch durchaus eine Brücke baut. Also ich glaube, dass das Möglichkeiten sein können. Aber klar muss auch sein, es braucht immer erstmal die Einstimmigkeit, um diese Entscheidungswege zu ändern. Und das ist sicherlich nicht einfach.
Die schwedische Ratspräsidentschaft, ich habe es ja gerade in der Anmoderation erwähnt, hat das heute auch auf die Tagesordnung gesetzt, das Thema EU-Reformen. Und wenn man sich das Papier anschaut, was bekannt ist, dann wird deutlich, dass Schweden einen eher schlanken Weg vorschlägt. Also die großen Themen wie Vertragsänderungen etc. werden ausgeklammert. Stattdessen guckt man sich das an, was man vielleicht eher ändern kann oder verbessern kann. Halten Sie das für einen tragfähigen Weg?
Ich glaube, jetzt erstmal kurzfristig ist es sicherlich sinnvoll. Ich glaube aber dennoch, dass wenn wir wirklich dann auch über die großen Erweiterungen reden, dass man dann auch ein Stück weit auch Vertragsveränderungen andenken muss. Und eigentlich ist da auch das nächste Jahr mit der Europawahl ein Zeitpunkt, wo man einfach auch nochmal diese Debatte führen sollte und das auch schon beginnen sollte vorzubereiten, beispielsweise durch die deutsche Bundesregierung, die da ja grundsätzlich auch sehr offen ist, dass man, weil Vertragsveränderungen gehen nicht von heute auf morgen, das sind 5 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre mit den Umsetzungen, den Ratifizierungen. Das sollte man zumindest mitdenken, auch wenn ich natürlich verstehe, dass einige Staaten wie Schweden da eher zurückhaltend sind. Aber ich glaube, das muss man jetzt schon langsam aber sicher mit Blick auf die Europawahlen strategisch vorantreiben.
Warum sollten wir überhaupt über neue Mitglieder nachdenken? Die Union ist ja sehr mit sich selber beschäftigt. Es gibt immer wieder Reibereien mit Ungarn und Polen. Die EU sucht ihre Rolle in der Welt. Warum jetzt noch nachdenken überhaupt über neue Mitglieder?
Also erst einmal, Sie haben es ja eingangs erwähnt, wir haben eine Reihe von Beitrittskandidaten, die zum Teil, wenn man jetzt beispielsweise an Nordmazedonien denkt, die seit fast 20 Jahren Beitrittskandidat sind. Und in dem Moment, wo ein Beitrittskandidat als solcher anerkannt wird, ist das Ziel die Mitgliedschaft. So, das ist erstmal technisch. Aber ich glaube auch rein politisch ist es total sinnvoll, gerade die Westbalkanstaaten aufzunehmen, die letztlich, wenn man sich die Karte vors innere Auge, die Europakarte vors innere Auge setzt, die einfach mitten in Europa liegen und wo es absolut nicht nachvollziehbar ist, dass wir da so einen weißen Fleck haben, der auch offen oder Öffnung lässt für unsere strategischen Rivalen wie China und Russland. Also ich glaube, wir haben ein großes geopolitisches Interesse. Und gleichzeitig ist es auch in der EU so, dass wir offen sind für Mitglieder. Also die EU-Verträge sagen ganz klar, jedes europäische Mitglied, das unsere Kriterien und Werte und demokratischen Erfordernisse erfüllt, kann Mitglied werden. Also letztlich verpflichten wir uns auch selber auf diese Erweiterung.
Ganz kurz noch mit Blick auf die Uhr. Wird es denn absehbar zu Beitritten kommen und wird die Union wachsen und es dann auch schaffen, sich dabei zu reformieren?
Also ich hoffe sehr, dass gerade mit Blick auf die Westbalkanstaaten, die schon sehr lange im Vorhof sind, die teils große Reformanstrengungen unternehmen, dass da die EU auch glaubwürdig ist und zu ihrem Versprechen steht und die auch bald aufnimmt. Bei der Ukraine, ein Land, was derzeit noch im Krieg ist, ist es sicherlich auch nochmal schwieriger, obwohl die Ukraine auch sehr, sehr große Anstrengungen für die eigene Reform unternimmt und ich auch da sehr optimistisch bin.
Ist die EU bereit für neue Mitglieder? Das war das Thema mit Lynn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland. Vielen Dank, Frau Selle, für Ihre Zeit heute Morgen.